Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Ja, bei mir im Arbeitszimmer Lars Kunkel aus der Kirchengemeinde Altstadt.
Ja, genau. Mir gegenüber Wolfgang Edler aus der Kirchengemeinde Eidinghausen-Dehme. Und ich persönlich, also du hast ja so minzig das alles gemacht hier.
Ja, ja.
Da gibt es Minztragets mit Schokolade und eben diese berühmten, haben wir schon drüber gesprochen, Minzplättchen mit allerlei Zutaten. Auf jeden Fall sehr minzig alles.
Genau. Ja, ja. Und es gibt frischen Atem.
Ja.
Für den Podcast. Aber so nah sind wir beim Reden natürlich nicht.
Was ja auch, genau, also ist ja gut über einen frischen Atem. Ich sag mal, alle negativen Assoziationen sage ich jetzt mal nicht dazu, aber frischer Atem ist gut, aber man hört ihn nicht, man riecht ihn notfalls nur.
Genau. Und wir haben auch schon, wir sind auch schon beim Kaffee angelangt.
Stimmt.
Schkoll.
Genau. So ist das, ja.
Ja, lieber Lars, gestern standst du ganz groß in der Zeitung.
Ja, ich habe gestern mein Abschlussinterview gegeben mit dem Westfalenblatt. Und das war schon ganz interessant, weil da war natürlich, also der Malte Samtenschneider hat natürlich ganz wenige Fragen vorbereitet und so. Viele Fragen sind ja so, ja, informativ, wie geht's weiter, wie ist dies, wie ist das. Da waren aber auch so ein paar Fragen bei, wo ich gedacht habe, zum Beispiel so, wie fühlt man sich so, wenn man geht? Da habe ich immer gedacht, darf man auch von traurigen Sachen sprechen? Darf man davon sagen, dass man irgendwie, dass ich auch wehmütig traurig bin? Das war so die eine Sache. Die andere Frage war, nochmal zurück nach der Synode. Wie ging es Ihnen denn da? Ich so, oh, ja, super. Nein, also das ist die Frage, ne? Also wie kann man echt sein, authentisch sein, ohne zu viel negative Sachen reinzubringen? Und da habe ich gedacht, man muss einfach in sein Herz hören und sagen, ja klar, da ist Enttäuschung und solche Dinge, aber eben auf der anderen Seite jetzt auch viel Vorfreude und so. So ist das Leben, glaube ich, so eine Mischung aus allem.
Ja, ja. Ja, es wäre jetzt wahrscheinlich auch komisch, wenn du dich nur freuen würdest.
Ja.
Immerhin lässt du hier ja liebe Kollegen zu.
Ja, zum Beispiel, genau.
Welcher?
Dich zum Beispiel, ja. Genau. Nein, aber es ist wirklich so, also wenn man, es gibt ja so Politiker, ne, die glatt geschliffen immer sagen, so nach vorne, also so Antworten finden, die alles irgendwie wegbrutzeln irgendwie so und das wollte ich nicht, sondern ich finde, man muss vernünftig da einen vernünftigen Umgang finden, seine vielleicht auch schweren Gefühle mal benennen, aber ich finde immer so wichtig, dass man sich davon nicht irgendwie komplett jetzt so runterziehen lässt, sondern ich war immer ein zukunftsorientierter Mensch, immer so auf Hoffnung bedacht und das konnte ich, glaube ich, relativ authentisch rüberbringen mit einem dicken, fetten Foto.
Ja, genau. Richtig. Denn das ist ja auch so ein Wagnis ist ja immer, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne?
Doch, ich schon.
Du schon, ja. Du bist ja jünger als ich.
Genau, ich weiß gar nicht, wie viel eigentlich. 2 Monate? 3?
Ja, so irgendwie 3, ne?
Weißt du, Wolfgang, das ist ja, also persönlich, ne, wir sagen ja oft so auf Spaß, so sind ja auch schon ein bisschen erfahrene Menschen, ein bisschen ältere Säcke und so. Aber bis auf so ein paar Ausnahmen, immer noch im Kirchenkreis hier, Floto, absurderweise sind wir noch die Newbies,
ja, die Jüngsten.
Die Anfänger.
Nicht die Anfänger, sondern mit die Jüngsten.
Mit die Jüngsten, also genau.
Also wir sind die den Neuanfang oder die, neue Aufgaben oder diese oder neue, es muss ja einfach auch viel geändert werden, die das dann auch angehen dürfen oder müssen oder sollen oder wie auch
immer. Aber das ist doch irgendwie, also irgendwie ist es ja auch das, irgendwie, also man macht, man weiß das vielleicht, aber ich finde, man macht sich das nicht so oft bewusst. Zum Beispiel, du hast ja eine Vikarin, ne? Die ist ja
Inetta.
Keine Ahnung, wie alt ist denn die eigentlich?
Das weiß ich auch nicht. Also,
30?
Nein.
Nein.
Nein, jünger.
Ende 20.
Mitte 20. Ich weiß es nicht. Da würde ich jetzt nicht unrecht.
Also jedenfalls eine junge Frau. Die ist,
ne? Das kann man sagen.
Genau. Dann haben wir noch eine Kollegin, glaube ich, die ist auch noch ein bisschen jünger. In der Krankenhausseelsorge. Und dann, glaube ich, wird die Luft langsam dünn. Dann kommen wir irgendwann, ne?
Ein paar Leute. Meine Kollegin, Katja Jochen.
Ja, ist auch genau. So. Das sind kleine 3, 4 Leute in der Generation. Und dann kommt eine ganze Menge Leute, die noch so 5, 4 Jahre haben, bevor sie in Pension gehen, glaube ich. Also im Grunde genommen eine alte Kirche an der Stelle.
Ja, ich habe, das habe ich, glaube ich, beim letzten Podcast schon erwähnt, irgendwie jetzt aus meinem alten Kirchenkreis auch noch ein Video gesehen, wo ich so Leute gesehen habe, die die ich von früher da noch so kenne, wo ich so dachte, oh, die sind aber auch alle älter geworden. Ja, ich dachte, ich auch, genauso. Ja, genau. Ne? Kriegt man selber gar nicht so mit.
Genau.
Aber wenn man sich dann einige Jahre nicht gesehen hat, dann fällt das schon auf.
Genau. Und da denke ich manchmal so, also wenn ich so morgens aufwache, so im Rücken tut's weh, ne?
Dann steht man so auf. Freust du dich, dass es weh tut?
Dass ich lebe, genau.
Ja, du weißt, wenn man über 50 ist, steht morgens auf und es tut nichts weh.
Ist man tot, genau. Mhm. Also winde ich mich dann irgendwie aus dem Bett raus und mache so ein paar so Stretch-Übungen oder so. Und danach habe ich schon das Gefühl, ich bin so halb tot. Muss dann also so Physiotherapeuten gehen, der so ein bisschen knet, Balk, irgendwas macht, um so halbwegs wieder fit zu werden. Ne? Und das ist ja im Grunde genommen, ich finde, da passt das irgendwie nicht. Innerlich finde ich, fühlt man sich immer völlig zeitlos, aber körperlich merkt man dann mal so, also.
Ja, also wir merken das hier im Moment, meine Frau und ich auch, denn wir haben ja 3 Enkelkinder schon. Und
sehr, sehr süße. Top süße.
Ja, du hast sie jetzt auch alle 3 gesehen, ne? In den letzten.
Ganz, also top niedliche Kinder.
Und das ist ja nun mal so. Also Kinder sind immer irgendwie sehr, sehr toll und herzerwärmend und man beschäftigt sich und man wird ja dann auch wieder ein Stück jünger. Also ich bin ja dann auch, als meine Enkelin das letzte Mal da war, habe ich mit der auch draußen im Garten auf dem Rasen gekniet und da so eine Garteneisenbahn aufgebaut und alles so.
Gekniet?
Endlich darf man das mal wieder. Und
dann kamst du wieder hoch.
Doch. Da also will man vor der Enkelin keine Schwäche erlauben. So. Nee, aber dann merkt man auch, also das ist total schön, wenn die zu Besuch sind hier und dann auch über Nacht bleiben und so, aber man merkt dann einfach auch, meine Frau und ich haben ja 5 Kinder großgezogen und also manchmal frage ich mich dann heute so, wie, das würde ich jetzt glaube ich heute nicht mehr schaffen oder nicht normal schaffen. Da ist einfach die Energie, vielleicht gewöhnt man sich auch einfach dann irgendwann auch an so ein gesetzteres Leben und an so Ruhe, Selbstverständlichkeiten, die man hat. Aber vieles würde ich, glaube ich, heute so gar nicht mehr hinkriegen. Bin ganz froh, dass wir relativ jung mit dem Nachwuchs angefangen haben. Also damals waren wir noch sehr powerful und damals waren wir auch noch sehr kreativ. Wir konnten uns vieles dann so, wo ich so dachte, heute wäre ich, glaube ich, auch gar nicht mehr so flexibel in manchen Punkten.
Also ich, was soll ich dazu sagen? Ich habe nur eine Tochter und da, als ich die bekam, war ich so Mitte 30. Also als ich sie, als sie in mein Leben trat, ich habe sie nicht bekommen, ne? Sie war da. Und also schon da gab es Phasen, so ein Kind, ne, das so nachts wach ist und schreit. Also du bist ja als Vater irgendwie, als Eltern versuchst du alles zu tun, aber ich habe schon damals gedacht, so, boah, also wenn das so monatelang geht, bist du völlig fertig. Mhm. Und dann, wenn man so heute, wenn es Leute gibt, also in unserem Alter, die sagen, ich starte noch mal komplett durch. Ne? Also ich habe vielleicht, keine Ahnung, bin mich getrennt oder was auch immer, fange eine neue Beziehung an und kriege dann Kinder noch mal. Also ich finde das in gewisser Weise sehr, sehr bewundernswert, weil ich denke, wie hält ein Mann das denn durch? Also.
Ja, nur, es gibt ja wohl Beispiele dafür.
Ja, es gibt Beispiele dafür, aber wie macht man das eigentlich? Also wie schafft man das, im Grunde genommen nochmal schlaflose Nächte zu machen? Wie schafft man das nochmal, sich, also zum Beispiel, man muss sich auf der einen Seite ja auf die Arbeit konzentrieren, auf der anderen Seite irgendwie gucken, man will Kindern auch gerecht werden, wie macht man das eigentlich? Also ich, keine Ahnung, ich glaube, ich könnte das nicht.
Nee, also das könnte ich, glaube ich, heute auch nicht mehr, obwohl ich weiß es nicht. Und ich habe auch früher meine Schwierigkeiten gehabt, also so ist das nicht. Und ich war, das ist ja dann auch, wenn du dann auch im Beruf frisch drin bist, jung drin bist. Mhm. Ich hatte einen Kollegen, der war ein Stück älter als ich, der hatte keine eigenen Kinder und der hatte überhaupt kein Verständnis dafür, dass man dann vielleicht einfach mal K.O. ist. Oder dass man, also ne, nachdem die Kinder mal eine Nacht durchgefeiert hatten, dann einfach nicht so, wenn man dann sagt, also könntest du das vielleicht heute mal übernehmen? Nö, wieso? Du, so war doch deine Entscheidung, Kinder zu kriegen, musst du jetzt auch sehen, wie du da klarkommst. Und ich bin auch klargekommen, aber es war auch nicht immer so, war nicht immer so einfach.
Ne? Genau. Also ich glaube, also ich persönlich, also es geht jetzt nicht um Moral oder sowas, aber ich persönlich glaube, oder meine, es gibt so Lebensphasen, ne? Man hat so, klar, Kindheit, Jugend, dann so Studium, solche Sachen, dann vielleicht irgendwann
so eine Ausbildung,
Ausbildung und sowas, ne? Also so eine Phase, irgendwann gibt's eine Partnerschaft, dann trennt man sich wieder und so, und dann irgendwann kriegt man vielleicht ein Kind, dann durchlebt man das alles und dann, glaube ich, kommt eine andere Phase, also so, wenn wir jetzt so mit Anfang 50 sagen, ne, da gibt es auch wieder neue Herausforderungen. Also wir sind ja jetzt nicht komplett alt, verkalkt oder sowas, aber trotzdem.
Was ist los?
Ja, nicht mehr so gut, genau.
Was sagt er da?
Genau. Aber ansonsten würde ich sagen, nee. Ich glaube, da fällt mir ein, so, da gibt es auch im Prediger, ne? Alles hat seine Zeit. Mhm. Wahrscheinlich hat alles seine Zeit. Also es gibt so Phasen, wo man aufbaut, es gibt Phasen, wo man abbricht, es gibt Phasen, wo man neue Sachen entdeckt, es gibt Phasen, wo man sich ausruht, es gibt Phasen, wo man seine Erfolge genießt, es gibt Phasen, wo man vielleicht sagt, jetzt ist genug, ist langweilig, ich brauche was Neues und so. Also vielleicht hat diese Ordnung des persönlichen Lebens tatsächlich auch seinen Sinn irgendwie.
Bestimmt, mit Sicherheit. Und mir ist total wichtig, dass Gott sagt, ich bin für dich da in allen Phasen. Mhm. Also ich bin auch, das ist ja bei dem Predigerbuch, glaube ich, genauso der tiefe Hintergrund wie auch in anderen Stellen, dass Gott für die Jungen, für die Mittleren, für die Alten gleichermaßen da ist. Es wird ja oftmals so diskutiert, so bei Kirche, ne? Wir müssen mehr Jugendarbeit machen, weil die Jugend ist die Zukunft.
Kirche ist Zukunft, also genau, Kinder sind Zukunft.
Und dann gibt es, wir müssen mehr Seniorenarbeit machen, weil die Senioren sind die, die sich stark mit den inhaltlichen Fragen beschäftigen, die auch Hilfe brauchen und die auch Animationen brauchen und wie auch immer. Dann gibt es die, die sagen, wir müssen uns aber mit den anderen beschäftigen, denn also die Familien sind wichtig, die Singles sind wichtig und ja, die 50er sind auch wichtig.
Absolut.
Ja, und es ist, glaube ich, gut zu wissen, dass Gott eigentlich jede Phase vom Kind bis zu den Senioren gut findet.
Genau, das ist ein interessanter Gedanke. Also da hast du recht, ich glaube, das ist auch so. Gott findet jede Phase gut. Man selber, glaube ich, findet nicht jede Phase in seinem Leben gut. Also das ist ja interessant. Manchmal denke ich zum Beispiel, ach, weiß ich nicht. Also ich will nicht so sein wie mit 14 oder so. Also irgendwie, das brauche ich auch nicht. Aber zu denken, auf der einen Seite, ich wäre gerne wie mit 30, also irgendwie, keine Ahnung, gesünder, kräftiger, wacher, aber ich wäre nicht so gerne, wie ich mir vorstelle, wie ich wäre mit 70, 80, also vielleicht mit noch ein paar mehr Krankheiten, noch müder. Da haben wir ja so Wunschphasen, wo ich sagen würde, da wäre ich gerne, da wäre ich nicht so gerne. Ja, Gott sieht das anders. Der sagt, genau, wie du sagst, jede Lebensphase hat ihr Recht, wenn man denn ihre Chancen und Möglichkeiten auch ergreift, bedenkt, wahrnimmt und gestaltet.
Also wenn ich so dran denke, vielleicht ist dir das früher auch so gegangen, wenn man so in der Schule war, wenn man so dachte, wenn erstmal diese Schulzeit zu Ende ist, wenn man das erstmal hinter sich hat und dann das Leben so richtig losgeht und dann war die Schule zu Ende, da dachte ich auch, ist auch nicht so toll. Genau. Also hatte sein Tolles und hatte auch sein Schweres. Ne? Und solche Punkte gab es irgendwie öfter, dass man so sagte, ja, und jetzt hast du das und genau. Ja, andererseits, ne? Du gehst ja jetzt auch in was Neues rein und ich hoffe natürlich, dass du nur positive Erfahrungen machst und sagst, ja, das war wirklich die positive Entscheidung.
Also gestern, das ist ganz interessant, also gestern war ich in Potsdam und da ist das Bundespolizeipräsidium und da war ich halt und
hab Potsdam, ist das nicht diese Stadt, die zur Hälfte schon Günther Jauch gehört?
Wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung, kann sein.
Glaube ich, auf jeden Fall hochgeschätzter Bürger.
Der wohnt da auf jeden Fall, genau.
Ja, ja. Aber nicht im Schloss Sanssouci. Ne?
Nee.
Nein.
Also Bundespolizeipräsidium mit Präsidentin, Vizepräsidentin und Dekan und so. Und da war ich auf der einen Seite ganz neu und ganz jung, frisch, klein, weil ich keine Ahnung habe von vielen Dingen, die da sind und so. Aber ich merkte auch nicht, das ist auch mal anders, als wenn man jetzt so 14 oder 15 ist. Ne? Man bringt schon irgendwie seine Lebenserfahrung mit und dachte ich so, ja, das ist eigentlich ganz schön, weil so auf der einen Seite ein bisschen erfahren zu sein, ein bisschen gesettelt sein, sein Leben zu haben, nochmal zu gucken, was war, also bei der, fand ich ganz interessant, ne? Also eingestellt bin ich ja eigentlich schon, aber bei der Vizepräsidentin lag mein Lebenslauf auch da, die hat sich das nochmal angeguckt und dann sind wir nochmal ins Gespräch gekommen, was war, gerne Kaffee, damals kam dann Krankenhausinsorge, dann Gemeindearbeit, dann dies, dann das, irgendwie im Kirchenkreis und so, also liegt ja vieles an Erfahrungen hinter einem, auf der anderen Seite fängt man auch neu an, hat von nichts eine Ahnung, dachte ich, Also so schlecht ist das eigentlich auch nicht. Also mit so ein bisschen Gepäck auf der einen Seite, aber mit so einer gewissen Offenheit. Also ich habe mich ja durchaus, gebe ich zu, ein bisschen jünger gefühlt als in meinem sonstigen Alter. Hat man nicht gesehen unbedingt, aber ich fühlte mich so ein bisschen erfrischt, erneuert geradezu. Also von daher würde ich sagen, ja, so Aufbrüche müssen ja nicht so große Aufbrüche sein, können auch mal kleinere sein. Verjüngen einen so ein bisschen. Ich glaube, das macht viel aus im Leben. Also gelegentlich mal was Neues zu machen. Ja.
Ja. Ich glaube, man, das ist auch wichtig, damit man gedanklich so ein bisschen lebendig bleibt. Ne? Also ansonsten, wir neigen ja dazu, auch als Menschen uns im Lauf der Zeit immer mehr festzulegen auf irgendwelche Dinge. Das ist mir letzte Woche bei der Predigt so ein bisschen klar geworden. Ja. Wir hatten ja hier über Nikodemus gesprochen und dieses, ne? Da, das ist mir dann noch in ganz anderer Weise nochmal aufgegangen, dieses, dass wir, je älter wir werden, ja auch immer, immer weiser werden auf der einen Seite, also immer mehr Einsichten und Verflechtungen so im Denken haben und Zusammenhänge erkennen, aber uns damit gleichzeitig auch immer mehr festlegen, wenn wir nicht aufpassen. Also damit wird immer klarer, das sind meine Ansichten, so erlebe ich das und so mal. Und genau. Da sind wir dann im Grunde auch nochmal bei der letzten Woche, dieses immer wieder auch mal zurückgehen, nochmal von vorne anfangen, nochmal checken, ist das und dann vielleicht auch im gesetzteren Alter auch nochmal wieder neu anfangen. Das hat offensichtlich auch was mit Gott, mit Leben mit Gott und mit dem Geist zu tun.
Genau.
Wenn ich so an Abraham denke, ne, der ja schon hochbetagt war, zusammen mit seiner Frau dann den Auftrag gekriegt hat, ich, also geh los, ich werde dir ein neues Land zeigen. Und der wusste überhaupt nicht, wo Gott ihn dahin schicken wollte, und die packten alles zusammen und zogen los.
Das ist mega schwierig. Ja, so also du hast genau recht mit Abraham, der hat ja nun extrem viel. Wir leben ja heute in sehr gesicherten Verhältnissen. Zum Beispiel, das habe ich auch so gemerkt. Ne? Wir als Pfarrer sind ja immer irgendwie Beamte und bleiben das ja auch. Das heißt, selbst wenn wir woanders hingehen, ne, wir fallen nie irgendwie komplett raus. Wir haben immer unsere Beamtentarife, wir haben unsere
Beihilfe. Es sei denn, du klaust über eine Löffel oder
ja gut, aber oder gut, das ist klar, aber wenn du
jetzt trittst irgendwie der übelsten Häresie bei.
Genau. Aber wenn du einfach kleine oder andere Dinge in deinem Leben veränderst, du bleibst ja in so einem System. Das, das ist ja wirklich, würde ich sagen, jede Veränderung hat da wirklich so ein Fallnetz. Also man fällt da gar nicht ganz tief. Das war aber auch ganz anders, der wirklich wahnsinnig viel riskiert hat und so. Und trotzdem, glaube ich, sind es diese Dinge, die dann von außen kommen, manchmal so, brich auf, mach was. Ich habe so gedacht, bei mir war das so, die Entscheidung, ich habe da jetzt viel drüber nachgedacht, als ich angerufen wurde und gesagt habe, sie können die Stelle haben, ne, habe ich gedacht, du kannst jetzt lange überlegen, du kannst Pro- und Kontralisten schreiben. Nein, wahrscheinlich am Ende habe ich einfach gesagt, ja, mache ich, ne, einfach so, also ohne nachzudenken. Und ich glaube, das macht das Leben auch irgendwie aus, dass man auf der einen Seite auf seine Erfahrungen irgendwie aufbaut, aber manchmal, glaube ich, im Leben das, was die Psychologie so hysterische Entscheidung nennt, einfach, also hysterisch heißt das nicht, dass man durch die Ecke läuft und dauernd irgendwas ruft oder schreit oder singt oder tanzt, sondern das meint einfach, dass man sich nicht so an den Festen klebt, sondern dass man einfach sagt, so, ich wage es mal. Zum Beispiel, so wie ich gedacht habe, so eine Erfahrung ist, kennst du vielleicht auch Potts Park, ne? Da gibt es ja diesen kleinen Wal, wo du da rein musst und so. Du denkst immer so, das mach ich nicht. Und dann sagst du einfach so, okay, ich steig ein, weil irgendein Kind gesagt hat, komm, ich steig ein. Und fährst du hoch, fährst auf diesen Hügel hoch und denkst immer so, warum? Und dann rums, fährst du da runter, bist erfrischt, nass gespritzt, kommst da raus, hast diese Fahrt
wie ein Kind
überstanden. Dann sagst du, ach komm, wenn ich das einmal gemacht habe, dann mache ich das jetzt will ich unbedingt nochmal. Davor wolltest du das nie machen. Und dann denkst du so, ach, das ist ja ganz schön, ne? Also man muss auch Dinge einfach mal, man muss Dinge einfach machen. Man kann nicht alles im Leben abwägen, ne?
Nee, das ist so. Das ist übrigens, das ist ein völlig anderer Zusammenhang, das ist übrigens auch bei Gemeindeentwicklung und Kirchenentwicklung so. Ne? Ja. Also ich erlebe das im Moment auch wieder. Wir müssen ja im Kirchenkreis auch, genau wie überall woanders auch, wirklich neue Wege gehen. Wir müssen andere Strukturen schaffen und so. Und wie sehr die Menschen dann immer sagen, wir müssen erst alles überlegen, wir müssen erst alles klären, wir müssen alle Fragen vorher geklärt, diskutiert, abgewogen und geklärt haben. Und erst wenn wir dann alles fertig haben, dann können wir darüber reden, ob wir etwas wagen. Und das wissen wir beide ja auch. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon Gemeinden begleitet bei diesen Überlegungen und so. So funktioniert das einfach nicht, weil man kommt vom Zehntausendsten ins Hunderttausendste, sondern wenn man einfach sagt, wenn man erkennt, das ist eine Möglichkeit, das ist ganz gut, dann muss man es einfach auch mal wagen und dann sagen, ja, wir machen das jetzt und wir fühlen uns im Grunde genau wie Abraham oder wie andere in der Bibel da auch von Gott begleitet und dann sehen wir hinterher, wie die ganz kleinen Details. Natürlich kann man nicht einfach völlig blind da irgendwie reinspringen. Auch du wirst ja bei deiner Entscheidung schon so ein bisschen überlegt haben, wo du da hinkommst.
Ja.
Ja, ja. Aber ich glaube, so manchmal gehört eben im Leben ja auch da so ein bisschen dazu zu sagen, noch mal ein bisschen jung werden und mal wagen. Wir machen das jetzt. Klar. Und vielleicht sagt man dann hinterher sogar noch mal.
Das ist so. Ich glaube, wenn die in der Bibel, ne, Abraham oder Mose oder wie auch immer, wenn die, glaube ich, alle 100.000 Listen geschrieben hätten mit Pro und Contra, ich glaube, die wären niemals in die Pötte gekommen. Ja. Also man muss das abwägen, hast du recht, man muss das bedenken. Am Ende ist es, glaube ich, trotzdem eine spontane Entscheidung. Und der Punkt ist natürlich, je älter man wird, glaube ich, desto mehr nimmt man einfach Bedenken, Risiken, was alles schiefgehen kann, vorweg. Wenn du jünger bist, glaube ich, siehst du das nicht. Meine Tochter ist 17, also die macht sich nicht so viel Gedanken darüber, was alles passieren kann. Dann ist es meine Rolle zu sagen, was alles schiefgehen kann.
Und es ist ihre Rolle, nicht darauf zu hören.
Genau. Das gründlich abzulegen und dann komplett zu verwerfen, genau. Aber so ist das, glaube ich. Und das ist ja auch das Schöne am Älterwerden, dass man vielleicht auch wirklich alle Dinge so kennt und weiß und Erfahrungen hat und so. Aber am Ende, glaube ich, ist es ein ganz vitaler, ganz spontaner Impuls, der sagt, ich gehe oder eben nicht. Mhm. Und wenn man die Entscheidung trifft oder das einfach riskiert, genau, dann kommt dieser Effekt gleich nochmal.
Solange man das nicht dann andauernd
macht. Immer das Gleiche,
immer dann wird es auch ein bisschen anstrengend.
Ja, das ist so. Also das ist ja, da schließt sich der Kreis ein bisschen, ne? Wenn du mit Potts Park oder sagen wir so, auf diesem Wal jetzt, da fahre ich nur noch und mache nichts anderes mehr, ist genauso bekloppt wie im Leben, glaube ich, immer auf der Suche nach neuen Impulsen zu sein, immer zu wiederholen. Man muss auch manchmal, glaube ich, Dinge abhaken oder liegen lassen oder sagen, so, jetzt bin ich zum Alter, das mache ich jetzt nicht mehr. Aber anders doch. Also eine Mischung zu finden, ist, glaube ich, ganz gut.
Genau. Ja, und ich glaube, es ist durchaus hilfreich bei so einer Art Leben, das auch lebendig bleibt, Gott an der Seite zu wissen. Ich glaube, viele Menschen argwöhnen genau das Gegenteil. Die meinen, irgendwie Leben mit Gott ist eine sehr statische, sehr traditionelle, sehr eingebundene Geschichte, wo man irgendwie gar nichts Neues wagt und sehr in der Vergangenheit verhaftet bleibt. Ich erlebe es tatsächlich genau andersrum, dass also vieles, was ich gemacht habe oder was ich plane oder so, gar nicht denkbar oder gar nicht wirklich denkbar gewesen wäre, wenn ich nicht gewusst hätte, ich gehe das nicht alleine an. Wir haben ja vorhin, hier sind wir drauf gekommen, es gibt ja dieses Lied im Gesangbuch von Jochen Klepper, das er 1938 getextet hat, nach Jesaja 46, ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin. Ne? Und ihr sollt eins sagen, dass ich gnädig bin.
Ja.
Das geht ja noch mit vielen.
Genau.
Ihr sollt mich ergrauen, ohne dass ich es weiß. Also bei mir, denke ich, weiß es dann auch, weil leider ist dem so.
Du hast immer noch viele Haare.
Ja, aber die werden immer grauer.
Genau. Meine werden einfach nur weniger und grauer. Das ist noch schlimmer. Genau. Ja, das ist so. Aber ich glaube, zum Beispiel bei Kirche, ne? Ich kann mich gut erinnern, wir haben so eine Skulptur in der Kirche, Erwartung. Da haben damals Menschen gesagt, ich erwarte Stabilität, ich erwarte Heimat, ich erwarte Geborgensein. Das gehört auch dazu, zur Kirche. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die sagen, ich erwarte Aufbruch und Erneuerung. Und ich denke, wenn man sich die Bibel anguckt, im Alten Testament, also nehmen wir mal die Vertreibung, nehmen wir mal das Rausgehen, einfach mal neutral formuliert, aus dem Paradies. Dann die Wanderschaft von Abraham. Dann die Wanderschaft insgesamt, die Heimatlosigkeit des Volkes Israels. Dann halt die Wanderschaft von Jesus, der ja gesagt hat, ich hab keinen Platz, wo der Menschensohn sein Haupt niederlegen kann. Also als Wanderprediger auch bezeichnet. Ich glaube, da war unglaublich viel Aufbruch, manchmal auch, glaube ich, auch so ein bisschen Heimatlosigkeit, aber insgesamt, glaube ich, es geht weiter. Und wir, ne, wir sind ja geneigt dazu, jetzt immer dann also Altäre zu bauen, Steinhaufen aufzubrichten und zu sagen, da wohnt jetzt Gott.
Alte Steinhaufen, besonders wertvoll zu finden, genau. Besonders erhaltenswert.
Genau, das gehört, also beides, also diese sesshaft werden zu können, so, gehört ja auch zum Menschen dazu. Aber ich glaube, dieses Aufbruchsdenken in der Bibel total verknüpft. Und ich glaube, das vergessen wir so oft. Wir singen immer dieses Lied vertraut den neuen Wegen, aber der neue Weg.
Nur wenn wir genau wissen, was das für Wege sind. Ah,
ja. Vertraut heißt ja auch, vertraut ihr den neuen Wegen.
Also ja, ich? Bestimmt, genau. Ich vertraue den alten Wegen.
Genau.
Ja, ja.
Das ist so.
Ja, das Volk Israel war ja nun auch ein Nomadenvolk. Da war ja immer Wandern und Unstetigkeit und so, ne, dabei. Gott selber als mobiler Gott, völlig im Gegensatz zu den anderen Gottesvorstellungen und Bildern der damaligen Zeit. Ne? Gott, der mitgeht, der zum Zeichen, der hier die, wie hieß die Bundeslade, die man dann mittragen konnte. Und also Gott, der im Zelt wohnte, wirklich. Ne?
Also, Gott to go, hieß es mal irgendwo im Kirchen, das hat viel Ärger
angefangen. So war das ja. Das war der Gott, der eben auch nicht irgendwo zu finden ist, sondern der überall mitgeht. Genau. Und als es dann irgendwann darum ging, dass man in Jerusalem den ersten Tempel als Haus für Gott bauen wollte, da war ja erstmal die Reaktion Gottes, so wie es in der Bibel da bezeugt ist, gar nicht so positiv.
Genau. Genau, das ist so. Und ich glaube, das ist so. Wir Menschen scheinen ja eine starke Tendenz zu haben nach Verfestigung, nach Beheimatung. Und das hat ja auch was. Also ich habe das jetzt gemerkt, gerade wo es um einen Aufbruch geht aus Bad Oeynhausen, dass ich in vielen extrem verwurzelt bin und extrem das Gefühl habe, ach, bewegt mich lieber nicht oder so. Aber das ist das macht es am Ende nicht aus. Ich glaube, das Leben ist Veränderung mit Gott, der mitgeht. Das ist die Konstante sozusagen. Also Gott geht mit in die Veränderung und das ist, glaube ich, nur wichtig, das zu glauben und das sich wirklich bewusst zu machen, dass das so ist. Dann kann man auch besser gehen. Ja. Auch älter werden vielleicht.
Und was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist und kaum noch so in der Gesellschaft gesehen wird, das Ziel bleibt klar. Es geht ja nicht darum, dass ich schon am Ziel angekommen bin und deshalb jetzt hier herrlich zufrieden in diesem Haus sitze und so bleibt das jetzt, sondern ich bin unterwegs und das Ziel bleibt aber klar, dass Gott mich erwartet, also dass Gott mich, wie könnte man sagen, am Ende mit Ehren annimmt. Man merkt, ich hatte heute Vormittag schon eine Beerdigung. Das bleibt ja auch nicht, geht ja auch nicht irgendwie auf einer anderen Ebene, sondern das hängt ja alles miteinander zusammen. Dieses, zu wissen, dass ich unterwegs sein kann, aber dass das Ziel das gleiche bleibt. Das neue Jerusalem hatten wir jetzt als Lesung heute hier, Offenbarung, ne? Wo Gott bei den Menschen wohnt, wo es Leiden und Schwierigkeiten nicht mehr gibt. Und
Tränen so. Das, abgewischt werden.
Genau, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wer hat das jetzt auch erzählt? Genau, ein Bekannter, der war jetzt Helgoland.
Ach.
Genau, und zwar war es unglaublich stürmisch. Die Überfahrt, der ist eigentlich hart gesottener, was das angeht, aber er sagte, die haben auf dem Schiff bei der Überfahrt, die haben gereiert wie, ich beschreibe es nicht, aber er sagte, dann ist ganz wichtig, was da jetzt kaum noch ging, dann ist es ganz wichtig, ein Ziel anzupeilen, das irgendwo ganz weit außerhalb liegt, dann wird einem nicht so schlecht und dann schafft man das eher. Also da war es wohl so, dass das eigentlich so ziemlich niemand mehr geschafft hat, aber das macht es vielleicht aus, dass einem auch dann im Leben, wenn man das Ziel im Auge behält und wenn man weiß, dass es ein Ziel gibt, dass man dann auch unterwegs sein kann.
Genau, eines der ersten Worte, das ich lernte, als ich gerade anfing, Pfarrer zu werden, es darum die Veränderung in der Kirche, auch so was die Besoldung und andere Dinge angeht, da wurde immer so gesagt, Besitzstandswahrung. Das ist offensichtlich ein Wort aus Beamtenrecht, dass man das, was man hat, auch behält und Besitzstand wahrt. Genau. Ne? Genau, das sind so Sachen und so sind wir auch. So werden wir auch immer gepoolt. Einfach, das habe ich auch oft gedacht. Ne? Wenn ich jetzt gehen nach Koblenz, die Wohnung, in der ich jetzt lebe, die ist toll, wird das wieder so schön werden? Wird man da neue Freunde finden? Wird das alles so sein? Und so. Nein, wahrscheinlich wird manches nicht so sein. Ich glaube, das muss man auch anerkennen. Also das, was man hat und was man ist, bleibt nicht immer bewahrt. Also es bleibt nicht immer auf dem Niveau.
Du wirst auch wahrscheinlich keinen Gedenkstein im Vorgarten haben.
Ja. Genau, das auch nicht. Aber wahrscheinlich viele andere Annehmlichkeiten, die das Gemeindefarben mit sich bringt, eben auch nicht. Aber Leben ist am Ende, glaube ich, nicht tatsächlich komfortabel, das zu haben, was man hat und das zu bewahren. Leben heißt tatsächlich, glaube ich, aufzubrechen, mitzugehen. Und ich glaube, dass Aufbrüche das Gottvertrauen nochmal stärken müssen, weil man eben dann nicht auf sich selbst und auf das, was man hat, vertraut, sondern darauf, dass einer mitgeht.
So ist es. In diesem Sinne, lass uns mal aufbrechen.
Genau, wie heißt das doch? Ich möchte, dass einer mit mir geht, das Leben kennt, der Leben versteht.
Ja,
schönes
ja.
Kinderlied.
Ja, steht auch im Gesangbuch.
Bisschen marschig manchmal so im Rhythmus, aber insgesamt glaube ich nicht ganz falsch.
Ja, dann so, brechen wir mal auf.
Wir sehen uns heute Abend. Ne? Wir machen heute Abend noch ein bisschen eine kleine Feier. Ne?
Genau, wir feiern heute Abend miteinander. So.
Also wenn ihr den Podcast hört, dann sind wir wahrscheinlich noch im Schlummer.
Mal sehen. Genau. Ja, macht's gut, bleibt uns gewogen.
Bis bald, ciao.
Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.